Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Heute Morgen sitzt die Lisa bei mir. Hallo Lisa.
Hallo.
Wie geht's dir heute Morgen, Lisa?
Ach, ganz gut.
Ja?
Bisschen so wenig geschlafen, aber sonst geht's mir sehr gut und freue mich natürlich auch hier sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr alle hier vorbeikommt und mit uns die Serie macht. Lisa, ich stell dich kurz vor, ganz kurz. Mhm. Du bist jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, bist du im dritten Semester des Masterstudiums Soziologie. Und deine Bachelorarbeit aus dem Jahr 2023?
Tatsächlich noch aus diesem Jahr. Also ich habe meine Bachelorarbeit dieses Jahr noch eingereicht, weil ich im Master unter Auflagen war. Und das heißt, ich habe quasi noch meine Bachelorarbeit geschrieben, während ich schon den Master begonnen habe.
Ah, richtig. Das hatte sich bei dir überschnitten. Genau. Also deine Bachelorarbeit wurde ausgezeichnet mit dem Nachwuchsforschungspreis der FABU. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung, Lisa.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe eben noch mal kurz in deinen Lebenslauf geguckt, Lisa, und man kann eigentlich nur sagen, du hast schon Bock auf dein jetziges Fach, oder?
Ja, das stimmt.
Also wenn man sich den anguckt, das zieht sich so durch. Du hast so viel gemacht im Bereich Soziologie. Du warst auf Konferenzen, du hast an Summer Schools teilgenommen, du warst Tutorin, studentische Hilfskraft, jetzt bist du wissenschaftliche Hilfskraft. Da steckt so viel Engagement dahinter. War das schon immer so? War das direkt so? Wie bist du zur Soziologie gekommen? Wann hat das mit euch beiden angefangen, frage ich jetzt mal.
Ja, gute Frage. Ja, also den ersten Kontakt mit Soziologie hatte ich tatsächlich noch in der Schulzeit, aber da hatte ich Sozialwissenschaften in der Q2. Und also Sozialwissenschaften umfasst dann ja auch noch Politikwissenschaft, Wirtschaft. Und da habe ich auch schon gedacht, der soziologische Part, der interessiert mich schon am meisten eigentlich. Aber ich bin quasi nicht direkt dann hier auch reingestartet in Wuppertal. Ich habe quasi noch zwischendurch einmal gearbeitet. Ich habe auch zwischenzeitlich noch in Tübingen gelebt und bin dann während Corona, also 2020, dann zurückgekehrt und habe hier dann den Bachelor angefangen. Ja.
Weil dich irgendwie innerlich was gerufen hat, weg von der Arbeit und hin zur Soziologie.
Ja, also ich wollte, also während Corona war ja sowieso alles irgendwie ein bisschen durcheinander.
Bisschen.
Ja, und ich bin dann auch quasi zurückgezogen hier nach Wuppertal und bin tatsächlich ganz froh, dass ich dann hier auf diesen Studiengang irgendwie gestoßen bin. Also ich hatte das vorher mal ein bisschen nachgeschaut, hatte geguckt, was macht man denn hier so in der Soziologie? Und musste dann aber auch, wie es eigentlich fast allen Soziologiestudierenden geht, glaube ich, am Anfang erstmal herausfinden, ja, was ist es denn, was ich hier eigentlich gerade studiere? Und warum ist das nicht Psychologie oder soziale Arbeit oder was auch immer einem dann noch so in den Sinn kommt bei dem Begriff? Und ja, mich hat irgendwie daran fasziniert, dass man sich gesellschaftliche Strukturen anschauen kann, dass man sich anschauen kann, wie sich die Gesellschaft verändert, also welche Transformationsprozesse gibt es da und dass es auch immer sehr analytisch eigentlich ist im Vorgehen. Und das hat mich irgendwie fasziniert.
Das heißt, im Herzen bist du Naturwissenschaftlerin?
ja, die Soziologie ist ja, kann man ja so oder so sehen, also hat eben sehr viele Facetten, ist ein sehr diverses Feld. Ich selber würde sagen, ja, mich interessiert schon eher der statistische Part, der Part, also weil das denkt man ja vielleicht auch manchmal gar nicht so von Anfang an. Soziologie, okay, es geht um Gesellschaft, genau. Welche Regelmäßigkeiten, Muster gibt es da, was kann man aufdecken und wie handeln Menschen eigentlich in ihren sozialen Kontexten? Aber es geht eben auch um so viel mehr. Also wir haben auch Statistikkurse ja hier, die wir belegen müssen, empirische Wirtschafts- und Sozialforschung, Wir lernen auch Programmiersprachen tatsächlich dann schon im Bachelor. Und das hat mich dann tatsächlich gepackt. Also irgendwie, ja, habe ich dann gedacht, ach, Statistik, das macht richtig Spaß. Und
verrückt.
Ja, ich selber hätte es jetzt auch von mir nie gedacht, ehrlich gesagt. Aber das hat, ja, da war ich dann irgendwie begeistert und dachte, okay, da möchte ich jetzt mehr wissen und mich da auch dann weiterbilden. Genau.
Ja, das heißt, du bist relativ gut und leicht in dein Studienfach dann reingekommen?
Ja, glücklicherweise. Ja, doch, aber kann man schon so sagen. Also ich habe schon am Anfang gedacht, ja, das fühlt sich gut an.
Ja.
Scheint mir passend zu sein.
Toll.
Ja.
Das heißt, aber irgendwann muss ja herausgestochen haben, worin du deine Bachelorarbeit schreibst. Konntest du dich jetzt im Bachelor schon spezialisieren hier an der Uni da drauf, was du dann auch gemacht hast? Oder war das reiner Zufall und du hast gesagt, ja gut, Türchen 1, 2 oder 3, in einem von dreien muss ich meine Bachelorarbeit schreiben, ich nehme den.
Ja, also mein Bereich, also beziehungsweise meine Thesis ist ja hauptsächlich im Bereich Arbeitsmarktsoziologie angesiedelt, würde ich sagen, und im Bereich Computational Social Science. Also, weil ich habe ja quasi einen wissenschaftlichen Arbeitsmarkt analysiert und welche Faktoren es da eben gibt, die jetzt in der Wissenschaft, vor allem in der Soziologie, zu einer Berufung führen, also die Berufung zur Professur. Und Computational Social Science, das ist auch, also Soziologie besteht eben aus so vielen Bereichen, da gibt es Familiensoziologie und Organisationssoziologie und ganz vieles. Und Computational Social Science ist so der Part, der jetzt relativ neu ist, also noch jung ist zumindest, und sich jetzt aber auch relativ schnell entwickelt, der dann eben versucht, also gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu beantworten mit Hilfe auch von Methoden, zum Beispiel aus der Informatik. Also wie ich das eben auch gemacht habe mit dem maschinellen Lernen, dass ich da so ein Modell angewendet habe. Und dieses Thema Computational Social Science, das war im vierten Semester. Da gab es einen Kurs zu bei dem Professor, bei dem ich jetzt auch meine Bachelor-Thesis geschrieben habe. Und da ist so die Idee das erste Mal aufgekommen. Mhm. Und die Idee habe ich ihm dann quasi einmal so
gepitcht.
Ja, gepitcht. Und es war sowieso die Aufgabe quasi am Ende des Seminars, dass man so wie so eine Forschungsskizze einmal schreibt. Mhm. Also wenn man jetzt dieses Thema hat, wie würde man vorgehen? Was für Methoden könnte man nutzen? Und ja, darüber habe ich dann das erste Mal quasi geschrieben, auch richtig über dieses Thema. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ja.
Weil du da irgendwie dran hängen geblieben bist.
Ja, irgendwie schon.
Ich lese gerade mal deinen Titel vor, deiner Arbeit. Der ist auf Englisch.
Mhm.
Und zwar war das Thema deiner Bachelorarbeit das Specialization Matter, Analyzing the Link Between Research Focus and Academic Career Advancement. Magst du das gerade mal grob übersetzen?
Oh, stimmt, habe ich noch gar nicht bisher gemacht. Ja, also ganz frei übersetzt wäre es sowas in die Richtung, ja, lohnt sich die Spezialisierung, eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Spezialisierung und akademischem Karriereerfolg. Das wäre jetzt die freiste Übersetzung, würde ich sagen.
Damit können wir starten. Worum geht's denn dann genau?
Genau, also es geht darum, dass man schaut, vor allem im Bereich Soziologie, also ich baue quasi auf Forschung, die sich anschaut, welche Faktoren beeinflussen eigentlich die wissenschaftliche Karriere? Und die wissenschaftliche Karriere am Ende der Karrierestufen steht eigentlich, also in der Regel die Professur.
Mhm.
Und das ist sozusagen das Outcome am Ende, was man versucht zu messen. Und man schaut dann, okay, welche Faktoren spielen da jetzt eine Rolle? Und es ist zum Beispiel so, unter anderem, dass zum Beispiel wissenschaftliche Fachartikel, wenn man die hat als Soziologe, dass das eine sehr gute Vorhersage für am Ende die Wahrscheinlichkeit berufen zu werden. Unter anderem auch, ob man Preise gewonnen hat tatsächlich im Laufe der Karriere, ob man mal ein bisschen mobil war, also verschiedene Stationen abgegrast hat und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Variablen und ich habe mich dann darauf konzentriert zu schauen, okay, wenn jetzt eben diese Fachartikel, wenn die einen positiven Effekt haben, ja, was ist es denn dann eigentlich? Lohnt es sich vielleicht, dass man sich eher spezialisiert, also dass man so ein spezialisiertes Forschungsprofil hat, oder ist es vielleicht auch gut, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein? Mhm. Und das war erstmal das Thema.
Das war erstmal das Thema. Du hast gesagt, du hast auf Forschung zurückgegriffen. Es gibt eine These aus der Organisationsforschung, die postuliert, dass Spezialisierung einen Vorsprung bringt.
Mhm.
Ja. Und die wolltet ihr eigentlich widerlegen oder beweisen oder was hast du damit gemacht? Wolltest du sie auseinandernehmen?
Ja, also es gibt diese Theorie und es gibt diese Hypothese, dass die Spezialisierung eben Vorteil hat. Also man kennt das ja auch so als Anekdote sozusagen schon. Ja, wenn man sich spezialisiert, man ist effizienter, man konzentriert seine Ressourcen und seine Zeit auf ein Gebiet und kann damit zum Experten werden.
Mhm.
Und dieser Mechanismus tatsächlich in dieser Theorie, der erklärt das Ganze so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt als Arbeitgeber jemanden einstellen möchte und ich habe halt eben begrenzte Informationen immer darüber, wen ich gerade einstelle, ich habe quasi nur den Lebenslauf, das Anschreiben und sonstige Zeugnisse vielleicht noch, worüber ich eben die Leistung abschätzen kann von den Bewerbern. Und wenn ich jetzt eben sehe, dass jemand sich sehr spezialisiert hat, also dann kann ich die Person schnell einordnen. Also es ist sozusagen die Annahme, dass man als Arbeitgeber immer versucht, die Kandidaten so ein bisschen zu kategorisieren. Das passiert automatisch. Und wenn jemand jetzt sehr breit aufgestellt ist und vieles ausprobiert hat, dann ist man nicht so sicher, ist der Kandidat jetzt ein Multitalent vielleicht, also wirklich gut in allem, oder ist die Person vielleicht gar nicht so gut in irgendwas und hat sich deswegen so ein bisschen ausprobiert. Und diese Unsicherheit, die führt dann dazu, dass am Ende eher die Spezialisten bevorzugt werden. Das ist so der Mechanismus dahinter.
Das ist der Unterschied zwischen spezialisiert und generalisiert,
genau.
Sozusagen. Ja? Genau. Und die These gab es. Und was war jetzt dein Ziel?
Ja, also man versucht ja eigentlich immer, also dann besteht diese Hypothese und man hat eben diese Theorie, auf die man dann zurückgreifen kann und man versucht ja eigentlich dann dagegen zu arbeiten. Also man versucht, man sagt, okay, Spezialisierung scheint einen Vorteil zu haben, aber man versucht ja eigentlich nicht unbedingt sich zu bestätigen, sondern versucht alles zu bedenken, was eben dagegen sprechen könnte. Und ja, tatsächlich kommt ja bei mir auch am Ende raus, dass es gar nicht die Spezialisierung ist, die zumindest overall, also im Gesamteffekt, jetzt unbedingt den großen Vorteil bringt, sondern ist eher die Generalisierung bei mir.
Ja, spannend, ne?
Als Ergebnis, genau, ja.
Die Grundlage für diese ganze Auswertung war ja ein Datensatz mit den Lebensläufen aller lehrender ProfessorInnen in der Soziologie an deutschen Unis, richtig?
Genau.
Wie bist du da dran gekommen?
Sind ja.
Im Darknet einmal für eine größere Summe Geldes gekauft? Oder bist du alle Webseiten von allen ProfessorInnen in Deutschland abgesurft und hast mühsam per Hand aufgeschrieben, wer wann was publiziert hat und wann er oder sie berufen worden ist?
Ja, der Prozess, den du beschreibst jetzt, der zweite, der trifft zu. Aber das Gute war, dass ich das nicht machen musste, sondern dass ich da auf was zurückgreifen konnte. Also meine Arbeit bestand ja daraus, die ganzen Zusammenfassungen zu sammeln, aber die eigentlichen Lebenslaufdaten und auch halt diese Publikationsdaten, also darüber, was für eine Art von Publikation das ist zum Beispiel, das bestand schon vorher in dem Datensatz von Marc Luther und Isabel Habicht und Martin Schröder. Also das sind die drei Personen, die sich eben nicht nur die Soziologie tatsächlich am Ende angeschaut haben, sondern auch die Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Politikwissenschaften.
Ah, okay.
Also und da wirklich von allen aktuell an deutschen Unis arbeitenden Soziologen, dann jetzt in diesem Fall, was ich gemacht habe, die Lebenslaufdaten erhoben haben und ich habe das dann noch begrenzt auf die Professoren, also die jetzt aktuell noch lehren. Genau, aber das ist tatsächlich eine Vollerhebung. Also man hat alle Profs mit drin, ihre Lebenslaufdaten sozusagen. Und ich habe dann halt eben noch die Zusammenfassung hinzugefügt.
Wahnsinn. Wie viele waren das? Kannst du das noch sagen?
Also von den Berufenen sind es ungefähr 542. Ja, ungefähr 542, schon sehr genau. Ich dachte erst, mir wird die Zahl vielleicht nicht mehr ganz genau einfallen. Aber ja, es sind 542 im Datensatz.
542 ProfessorInnen und 5500 Datensätze von Publikationen.
Genau, die Zusammenfassungen.
Wahnsinn.
Ja. Also ich hatte eben diesen Datensatz zur Verfügung stehen Und in diesem Datensatz kann man sich vorstellen, man hat halt 1000 Zeilen, in jeder Zeile ist eine Person eingetragen und mit ihren ganzen Merkmalen, die die Person eben hat, also die Lebenslaufdaten, die erhoben wurden vorher schon auch, die also in diesem Datensatz schon existiert haben. Und es sind zum Beispiel auch die Titel von den Publikationen mit abgetragen. Und ich habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt diese Titel und ich möchte halt herausfinden, ist jetzt eben der Artikel oder die Publikation an sich, ist die eher spezialisiert oder ist die eher generalisiert?
Ja.
Wie kann man das so einordnen?
Ja.
Und habe dann mir gedacht, okay, jeder Forschungsartikel hat eben oben so ein Abstract. Also das ist eine kurze Zusammenfassung, die einmal beschreibt, was in dem Artikel gemacht wurde, welche Methoden genutzt wurden, schon ein paar Ergebnisse meistens, die genannt werden. Und die habe ich dann angefangen zu sammeln. Also ich habe am Ende, 5500 Zusammenfassungen erhoben.
Völlige Wahnsinn.
Und habe am Ende dann, einen Datensatz gehabt, in dem ich all diese Zusammenfassungen gesammelt hatte.
Ja. Wann galt in deiner Analyse ein Paper oder ein Beitrag, ein Artikel als spezialisiert und wann gilt er noch als generalisiert? Was waren da deine Kriterien? Wie hast du die bewertet?
Ja, also das Modell, was ich angewendet habe, ist ein Machine Learning Modell, also maschinelles Lernen.
Mhm.
Also das Modell funktioniert kurz gesagt so, dass man alle Zusammenfassungen hat, also man hat diese Texte, man wirft die einmal zusammen und man splittet die auf nach Wörtern. Und das Modell sortiert dann diese Wörter auf einer eindimensionalen Skala ein, also nach Worthäufigkeiten, und schaut dann, weil man eben diese eine Dimension hat, hat man sozusagen zwei Extrempunkte an jeweils einem Ende. Und in der Soziologie ist es eben so, dass man die quantitative Sozialforschung hat und auch die qualitative Sozialforschung. Und das sind meine Enden gewesen auf dieser Skala.
Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, natürlich.
Für alle von uns hier draußen, die das noch nie gehört haben.
Ja, alles gut. Ich muss das ja auch erst lernen.
Gut.
Genau, also man hat ja zum Beispiel auch hier im Bachelor, man hat extra Kurse für quantitative Methoden oder auch qualitative Methoden. Und grob gesagt ist es so, dass die Herangehensweise und auch das Ziel jeweils ein anderes ist. Also in der qualitativen Sozialforschung ist es zum Beispiel so, dass man meistens von einem Einzelfall ausgeht. Also jetzt als Beispiel das, was ich ja gemacht habe. Also man fragt sich jetzt, welche Einflussfaktoren beeinflussen die Berufung am Ende? Und man versucht dann eigentlich die wissenschaftliche Karriere und einzelne Personen, also die wissenschaftlichen Karrieren von einzelnen Personen zu rekonstruieren. Man geht ins Gespräch mit einzelnen Personen, zum Beispiel Professoren. Man führt qualitative Interviews.
Mhm.
Man kann auch eine Beobachtung machen. Es gibt da verschiedenste Methoden. Und man versucht aber eher, das so zu verstehen. Man versucht auch darauf aufbauend eine Theorie zu generieren und Hypothesen zu generieren.
Mhm.
Und in der quantitativen Sozialforschung ist es so, dass man eigentlich am Anfang meistens eine Theorie hat und man versucht, die zu überprüfen. Der ganze Prozess ist auch viel standardisierter. Man hat meistens eine viel größere Stichprobe. Also man hat meistens eine Stichprobe, die man zieht. Und man versucht dann eben zu testen, ist das jetzt mit statistischen Methoden ganz häufig, trifft das jetzt zu, was diese Hypothese postuliert.
Mhm. Mhm. Genau. Und daraus, also aus diesen beiden Enden hattest du deine, ich möchte jetzt nicht Timeline, sondern deine Skala gemacht, genau.
Genau, ja. Also das ist dann quasi an dem einen Ende hat man dann eben Begriffe, die signalisieren oder stehen eher für qualitative Sozialforschung und auf der anderen, am anderen Ende der Skala hat man dann Begriffe, die eher für quantitative Sozialforschung stehen. Und in der Mitte ist eben, da sammelt sich eben alles, was so nicht ganz eindeutig zugeordnet werden kann, was also irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt. Und ich habe dann halt gesagt, okay, wenn man das doch so hat, dann kann man ja schon auch sagen, dass die Begriffe und die, also weil die kann man am Ende aggregieren, die einzelnen Begriffe wieder auf der Ebene von den einzelnen Zusammenfassungen, also ob der Artikel an sich dann im weiteren Sinne eben wie der dort auf dieser Skala abgetragen wird. Und in der Mitte habe ich halt gesagt, sieht man, okay, hier haben wir eher generalisierte Artikel. Und wir haben dann noch zwei Arten von Spezialisierung, also quantitativ oder qualitativ.
Mhm.
So habe ich die Artikel dann am Ende kategorisiert.
Und das hat deine KI für dich ausgewertet?
Genau, also es ist ein Machine Learning Modell. Das ist eigentlich Das wird eigentlich hauptsächlich in den Politikwissenschaften genutzt, um quasi genau auch, also Wahlprogramme zu analysieren und dann zu schauen, sind die eher links oder rechts ausgerichtet.
Aha.
Und das habe ich dann halt übertragen. Also das haben auch schon mal zwei Soziologen vor mir gemacht, die diese Art von Modell dann angewendet haben auf soziologische Abstracts, also diese Zusammenfassungen. Und ich bin dann noch den Schritt weiter gegangen und habe dann gesagt, okay, ja, es gibt diese Differenzierung und es gibt da Begriffe, die tatsächlich auch, wo man sich auch als Soziologe denkt, ah ja, tatsächlich, das steht schon sehr für qualitative oder quantitative Sozialforschung oder halt irgendwas eher so im Bereich der Mitte. Und ja, das habe ich dann angewendet und bin den Schritt weiter gegangen und gesagt, ja, Generalisierung, Spezialisierung kann man da halt gut mit einbringen.
Und was ist dann am Ende bei rausgekommen, Lisa?
Ja, also ich habe es ja auch schon angeteasert tatsächlich. Ja, also die These war ja, dass die Spezialisierung den Vorteil eigentlich bringen müsste.
Ja.
Und es ist aber so, dass sich, wenn man sich das Overall anschaut, also das Gesamtergebnis ist quasi erstmal, dass die Generalisierung eigentlich noch vorteilhafter ist. Also es bringt eigentlich mehr, sich zu generalisieren. Und weil wir ja eben diese Differenzierung hatten mit der quantitativen und der qualitativen Spezialisierung, da muss man quasi sagen, dass ob man sich jetzt qualitativ oder quantitativ spezialisiert, das ist eigentlich egal. Also das hatte fast gar keinen, also das macht keinen großen Unterschied.
Mhm.
Aber man sieht eben, dass gerade Frauen in der quantitativen Sozialforschung einen enormen Vorteil haben gegenüber Männern in der quantitativen Sozialforschung. Also dass die eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben oder beziehungsweise jetzt in meinem Fall schneller berufen werden. Ja, und das ist eigentlich ein sehr interessantes Ergebnis.
Das heißt, ein Teilergebnis deiner Forschungsarbeit widerlegt eigentlich das große Ergebnis. Weil das große Ergebnis ist, generalisiert euch, damit habt ihr bessere Chancen, berufen zu werden. Außer ihr seid Frauen und macht quantitative Soziologie.
Ja, genau.
Das ist völlig verrückt.
Ja, es ist schon ganz interessant. Also man kann sich ja auch fragen, woran liegt das jetzt?
Ja, genau.
So.
Natürlich.
Und, ja. Also mit der Generalisierung, also das Hauptergebnis war ja eben, dass die Generalisierung eigentlich den Vorteil hat. Da könnte man sagen, also es ist naheliegend, wenn man sich überlegt, wie funktioniert so eine Berufung. Also man hat dann eine Berufungskommission, man will jetzt einen Lehrstuhl besetzen und es ist eben häufig so, da war ja vorher irgendwie eine Person, meistens. Meistens ist irgendwer in den Ruhestand gegangen und da sind Vorlesungen, die auch noch gehalten werden müssen.
Mhm.
Und von dem, was ich so gehört habe, kommt wohl öfters mal die Frage zum Beispiel, ach, könnten Sie nicht auch denn diese Vorlesung halten oder sowas?
Ah, okay.
Und dass man da vielleicht einen Vorteil hat, wenn man ein bisschen signalisiert, dass man sich auch anpassen kann, dass man auch breiter aufgestellt ist, dass man sozusagen den Bedürfnissen und des Lehrstuhls, an dem man dann berufen werden will, dass man sich da ein bisschen anpassen kann und dem mehr entsprechen kann.
Das kann ich auch.
Ja, genau.
Mach ich auch mit.
Ja, das, hier, da bin ich auch Experte drin und da übrigens auch. Ich kann eigentlich alles.
Verrückt.
Genau.
Außer man ist Frau und macht was Quantitatives.
Ja, da ist es auch spannend. Vermutlich, also warum das jetzt genauso ist, dass wir jetzt, dass dort die Frauen eben einen Effekt haben, das ist tatsächlich was, das könnte man sich noch später mal anschauen.
Mhm.
Aber da ist schon naheliegend, dass man sagt, als Frau ist man eben dann eine unter vielen Männern hauptsächlich in der quantitativen Sozialforschung. Da ist es dann vielleicht von Vorteil, dass man ein bisschen heraussticht aus der Masse.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch Gender Equality Maßnahmen, also dass dann halt immer ein bestimmter Prozentsatz an Frauen überhaupt erstmal zum Gespräch vorgeladen wird. Und das kann dann eben tatsächlich auch einen positiven Effekt haben, ja, anscheinend.
Ja.
Also in diesem, zumindest im quantitativen Bereich ist das hier dann, zeigt sich das zumindest in meinen Ergebnissen, weil, ja, vermutlich, weil halt eben Frauen unterrepräsentiert sind.
Ja. Wo muss man in so einem Forschungsprozess aufpassen? Gibt es da Faktoren, die einem das Ergebnis verfälschen könnten?
Ja, also, ja, da muss man so viel aufpassen. Und da habe ich mir auch zwischendurch gedacht, oh Gott, mache ich das hier gerade alles eigentlich richtig und wie ist das alles? Also man muss, allein wenn man schon dieses Modell überhaupt erstmal anwendet, also wenn man schon dieses Machine Learning Modell anwendet, muss man ja auch schauen, welche Worte wirft man raus. Also es gibt sowas wie, das nennt sich Subwords, das sind einfach Wörter wie und, sie, er und so weiter. Also quasi Wörter, die haben einfach keine Bedeutung in der Kategorisierung, wenn wir jetzt wissen möchten, was signalisiert dieses Wort auf unserer Skala. Und allein diese ganzen Entscheidungen, die man dort eigentlich trifft, oder auch, dass man sagt, ja, tatsächlich, diese Begriffe stehen für quantitative oder qualitative Forschung oder sind irgendwie eher vielleicht generalistischer.
Ja.
Das sind alles Entscheidungen, die man ja auch trifft. Also das ist tatsächlich eigentlich, weil maschinelles Lernen, man denkt ja immer, oh, das ist Statistik und alles, das ist es auch. Aber man hat eben auch eine Interpretationsleistung, die ist dann auch teilweise sehr qualitativ. Also,
ja.
Weil das hängt dann auch davon ab, wie man das als Forscher interpretiert. Und man will es natürlich eigentlich gerne so machen, dass es dann auch tatsächlich nicht so abhängig ist von dem, was ich eigentlich gerade denke, sondern dass es nachvollziehbar ist, genau, dass es objektiv ist. Und da habe ich aber auch alle möglichen Tests versucht durchzuführen und zu schauen, dass das auch tatsächlich so ist. Und
das heißt aber, du könntest dir mit deiner eigenen Definition am Anfang, je nachdem, wie du da die Auswahl triffst, könntest du dir das ganze Ding schon von Anfang an irgendwie verderben oder beeinflussen, beeinträchtigen, in eine falsche Richtung ziehen, rein durch die Definition von diesen Begriffen, die du da gemacht hast.
Also, sollte man natürlich nicht machen. Also, könnte schon vorkommen, wenn jetzt einer vielleicht wirklich genau sich selber bestätigen möchte, wenn man wenn man wirklich möchte. Also, wenn man vorher schon das Ergebnis kennt, dann muss man eigentlich nicht forschen, denke ich. Also, dann sollte man es lieber gleich lassen, denn man muss halt offen sein dafür, für alles eigentlich, was rauskommt und versuchen eben wirklich, möglichst objektiv an die Sache ranzugehen, zumindest im quantitativen Bereich.
Ja.
Also, dass man dort eben versucht, nicht irgendwie die Zahl der Teilnehmer, die man dort gerade analysiert, irgendwie zu erhöhen, um dann nochmal irgendwie ein anderes Ergebnis herauszubekommen. Ja.
Wie lange hast du dich mit dem Thema beschäftigt und wie lange hast du dann am Ende geschrieben?
Ja.
Kannst du dich noch erinnern? Also du hast gesagt, im vierten Semester hattest du dieses Seminar, womit das alles irgendwie in Anführungsstrichen angefangen hat.
Ja.
Geschrieben hast du im sechsten?
Ich habe angefangen, also wirklich zu schreiben, habe ich quasi dann in diesem siebten Semester, was ja mein Semester, also das war ja quasi, als ich schon gleichzeitig den Master begonnen hatte.
Genau,
das war auch ein bisschen, also man hatte auf jeden Fall viel zu tun in der Zeit. Aber ja, genau. Also das hat dann im vierten Semester begonnen und abgeschlossen habe ich es dann in diesem siebten Semester. Also es war schon eine Zeit auf jeden Fall.
Und du hast permanent da dran gesessen, seit dem Ende des vierten Semesters, seit diesem Seminar.
Ich war auch nochmal im Praktikum in der Zeit im Statistischen Bundesamt. Also da hatte ich dann jetzt auch, da hatte ich nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, mich da auch noch zu konzentrieren. Es ist dann immer mal wieder so, dass man denkt, ah, vielleicht könnte ich das nicht auch so machen oder so. Also verschiedene Ideen, die dann aufkommen, die dann auch wieder verworfen werden. Und man sitzt jetzt auf jeden Fall, also ich saß nicht jeden Tag dort und habe mir den Kopf über dieses Thema zu machen. Aber insgesamt habe ich trotzdem in dieser Zeit das Thema einfach immer weiter verfolgt und versucht, dann eine möglichst gute Methode zu finden, wie man das messen kann. Und
Und gab es während der ganzen Zeit mal einen Punkt, wo du gedacht hast, boah, was mache ich hier überhaupt? Also gab es irgendwelche Hürden oder Hindernisse oder was waren Herausforderungen, denen du begegnet bist während deines Forschungs- und Schreibensprozesses?
Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal herausfordernd, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte jetzt hier eigentlich wie so ein Forschungsprojekt ja initialisieren. Ich möchte das jetzt starten und wie gehe ich da überhaupt ran? Und ich glaube, der Punkt, wo ich am meisten noch mir überlegt habe, okay, was zur Hölle mache ich hier eigentlich, war, glaube ich, als ich dann angefangen habe, mich mit diesem Modell zu beschäftigen und mit diesem maschinellen Lernen. Und ja, wir hatten das eben auch schon im Bachelor, also man hat da auch Kurse zu gehabt, aber das ist dann eben nochmal was anderes, wenn man es dann selber anwenden muss und alles nochmal verstehen muss von Grund auf. Und ja, also ich muss sagen, aufgeben wollte ich tatsächlich nie. Das passt, glaube ich, auch nicht so zu mir. Aber zwischendurch dachte ich schon, okay, wie mache ich jetzt weiter?
Ja.
Und dann vielleicht auch einmal zwei Tage das Thema mal liegen lassen und dann sich wieder nochmal neu dran setzen.
Den Kopf ein bisschen durchpusten.
Ja, ganz genau.
Was hat dir geholfen? Gab es irgendwelche Faktoren, wo du am Ende gesagt hast, das hat mir durch so Phasen geholfen, wo so Hürden aufgetaucht sind?
Natürlich einmal die Betreuer, die man hat. Also das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, dass man da dann nochmal nachfragen kann, dass man nochmal sagen kann, Hilfe, ich weiß gerade nicht, was mache ich jetzt und so. Und das ergibt alles keinen Sinn. Dass man da dann nochmal den Support hat, das hat sehr geholfen. Und ja, eigentlich, also ganz allgemein gesagt, auch immer wieder zu versuchen, einfach weiterzumachen.
Ja.
Und sich nochmal zu überlegen, okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal so aus und das gibt's auch noch. Und da irgendwie nicht die Neugier auch zu verlieren. Also, dass man einfach dranbleibt. Also,
das ist ein schöner Satz.
Ja, ich glaube, das trifft auf fast alles im Leben zu wahrscheinlich. Aber ja, das ist eben gerade in diesem Forschungsprozess auch so. Also, da geht dauernd irgendwas nochmal schief oder vielleicht nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und was auch immer da alles noch auftreten kann. Aber man muss halt dranbleiben und ja, das ist auch irgendwie das Schöne.
Ja, das merkt man, denn wenn man sich deine Arbeit so anschaut und ein bisschen weiß, was so die Anforderungen an eine Bachelorarbeit, an eine Masterarbeit und an eine Promotion sind, dann sieht man, dass du tendenziell, ich sag mal, mehr gemacht hast als für eine Bachelorarbeit üblich.
Ja.
Denn du hast es gerade schon durchblicken lassen, du hast ein eigenes Forschungsprojekt sozusagen aufgesetzt.
Mhm.
Das ist ja durchaus mehr als üblich oder mehr als normalerweise in einer Bachelorarbeit gefordert wird. Wie kam das?
Ja, wie kam das? Also am Ende, also das Seminar war ja schon so ausgelegt, dass man so eine Forschungsskizze entwerfen sollte. Und klar, man kann dann halt vielleicht auch seine Bachelorarbeit darüber schreiben, wie man das eben umsetzen würde. Aber ich dachte mir irgendwie, ja, ich will jetzt aber wissen, was jetzt da das Ergebnis ist. Und ja,
hast du es gemacht.
Ja, dann habe ich es halt gemacht. Also ja, ich glaube, das ist dann irgendwie der Enthusiasmus und da auch wirklich auch wieder diese Neugier und dass man, ja, dass man sich einfach fragt, ja, was kommt denn raus? Und
du wolltest nicht warten damit bis zur Masterarbeit,
nee,
sondern einfach durchgezogen.
Ja, genau. Es hat sich halt auch irgendwie angeboten. Also es war dann gerade die Zeit da und ich hatte die Energie und dachte ich, ja, dann mache ich das doch jetzt und probier's mal. Und ich hätte ja immer noch sagen können, okay, vielleicht ist das jetzt doch zu viel und so, aber am Ende war es alles genau richtig so. Ja.
Perfekt.
Ja.
Cool. Was noch ein Faktor ist, du hast auf Englisch geschrieben.
Mhm.
Und wenn ich mich recht erinnere, war das nicht ganz einfach, das durchzukriegen, richtig?
Also es ist zumindest so, dass man laut Prüfungsordnung extra nochmal einen Antrag stellen muss, dass man eben auf einer anderen Sprache, also auf Deutsch in der Soziologie, dann die Bachelorarbeit verfasst. Das durchzubekommen war dann gar nicht das Problem.
Okay.
Also ich konnte einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hallo, ich möchte hier vielleicht einmal das doch lieber auf Englisch schreiben. Und dann war das auch gar kein Problem. Also das ist alles möglich, aber ja, man muss schon einmal explizit nachfragen. Genau.
Ja, warum wolltest du das machen? Warum hast du nicht einfach the easy way out genommen und hast auf Deutsch geschrieben?
Ja, das ist auch eigentlich interessant, weil man liest halt, also ich habe zumindest fast nur englische Literatur gelesen und dann ist es vielleicht, manchmal ist es gar nicht so der easy way out, dann auf Deutsch zu schreiben tatsächlich, weil man dann erst weil man dann erstmal wieder diese Übersetzungsleistung machen muss. So wie den Titel dann einmal der Arbeit dann schon mal zu übersetzen, wo man sich denkt, ach, Moment, wie würde ich das eigentlich sagen? Aber ich habe einfach Interesse daran, dass man auch mit der Forschung, die man betreibt, irgendwie international anschlussfähig ist.
Mhm.
Also ich meine, es ist ja am Ende nur eine Bachelorarbeit gewesen, aber warum nicht direkt schon mal das üben, wenn man das gerade wenn man da die Option so hat. Und
Englisch hat dir vorher schon gelegen oder war das eine echte Herausforderung, das die Nummer auf Englisch zu schreiben?
Also dann einmal so in diesen Schreibprozess reinzukommen, vor allem mit diesem wissenschaftlichen Schreiben und diese ganze Struktur dahinter, wie man das aufbaut, da muss man schon reinkommen. Also ich musste da schon reinkommen, aber es war eigentlich an sich jetzt kein großes Thema oder kein großes Problem. Nee, das ging dann zum Glück.
Dein Thema, warum, also ich meine, klar, du hast es dir selber ausgesucht und du hast gerade eben beschrieben, mit wie viel Neugier und wie viel Dranbleibenswillen du das verfolgt hast. Warum denkst du, das ist ein wichtiges Thema? Kann diese Arbeit, die du jetzt da geleistet hast, kann die Grundlage sein für weitere Forschung oder warum wird die im Bereich Soziologie wichtig oder könnte die wichtig werden?
Mhm. Ja, also es ist erstmal also für Leute, die eben selber in der akademischen Karriere sind, ist natürlich höchst spannend.
Ja, absolut.
aber was eben bei mir ja noch so rauskam, ist eben, dass ja eben die Generalisierung hier diesen Vorteil hat und gerade auch dann diese Geschlechterunterschiede,
ja.
Auch vor allem dann in diesem, also wo wir ja gesprochen hatten mit der quantitativen Sozialforschung, das ist eben was jetzt noch nicht so viel thematisiert wurde. Und vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an, um das ein bisschen mehr zu fundieren und da auch nach Erklärungen zu suchen, warum wir jetzt eben warum da jetzt dieser Effekt rauskommt.
Ja,
ja schon.
Du bist ja jetzt im Master.
Ich bin jetzt im Master. Ich habe
noch
was vor mir.
Falls du noch ein Master-Thema suchst, hättest
ja,
du
genau. Vielleicht wird's das. Also vielleicht schaue ich mir das mal an. Ja.
Oder es gibt nächstes Jahr den großen Karriereratgeber von Lisa Wunsch zu kaufen mit Frauen spezialisiert euch, Männer bleibt mal eher generell.
Ja, dafür müsste ich es erstmal, glaube ich, selber schaffen, damit ich es irgendwie authentisch rüberbringen kann. Aber ja.
Genau. Und dann hast du diese Arbeit eingereicht und warst damit fertig, bist aber nahtlos, wie gesagt, in den Master gewechselt. Das heißt, du hattest auch gar nicht wirklich Zeit, durchzuatmen nach deiner Bachelorarbeit.
Genau, also das stimmt leider. Also ich habe schon ich mache auch schon manchmal Urlaub, so ist jetzt nicht, aber.
Hört sich gerade nicht so an.
Ja. Aber ist auch manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man dann direkt weitermacht. Und also ich glaube, das ist dann, da muss jeder schauen, wie es für ihn am besten passt oder für sie. Aber war jetzt nicht so schlimm. Also ich war ja eh dann schon drin im Modus sozusagen und habe dann einfach weitergemacht.
Einfach durchgeplockert. Du hattest dich zwischendurch aber irgendwann entschlossen, diese Bachelorarbeit bei der FABU einzureichen und hast dich auf diesen Preis beworben. Und
ja.
Dann kam irgendwann die Nachricht, dass du diesen Preis gewonnen hast. Kannst du dich noch erinnern, wie es in dem du lachst schon,
ja.
Wie es in dem Moment um dich bestellt war? Du hast die Benachrichtigung bekommen. Kannst du dich noch erinnern, wo du warst und was du gemacht hast?
Ja, ich war auf jeden Fall zu Hause. Hab da meine E-Mails geguckt und hab nur gelesen, also weil in der E-Mail selbst steht auch nicht drin, ob man man muss ja nochmal den Anhang öffnen und dann schauen, was es für einen selber dann dabei rumgekommen ist. Und ja, ich habe das gelesen und dachte mir so, was? Also kann das überhaupt sein? Ja, ich habe mich auf jeden Fall natürlich sehr, sehr gefreut. Habe natürlich erstmal Freunden geschrieben, meiner Mutter geschrieben. Habe gesagt so, guck mal, ich habe was gewonnen, meine Güte. Und habe auch dann relativ schnell meiner Zweitbetreuerin und meinem Prof geschrieben und mich da auch nochmal bedankt für die Unterstützung auf dem Weg dahin, weil so wäre es ja auch nicht dann möglich gewesen ohne sie. Und freue mich wirklich sehr über diese Auszeichnung, gerade weil es ja auch, ich glaube, es ist kein Soziologe dabei unter den Jurymitgliedern, soweit ich weiß.
Okay.
Aber ich bin mir nicht sicher. aber es sind ja vor allem Vertreter aus Wirtschaft,
ja.
Politik und so weiter aus der Region. Und das finde ich dann schon irgendwie, ja, ist schon cool eigentlich, dass die das anscheinend auch so interessant fanden und ja.
Ist ein cooles Gefühl.
Finde ich schon interessant, ja.
Ja. Wie geht's jetzt für dich weiter, Lisa?
Ja, also erstmal eins nach dem anderen. also erstmal mache ich jetzt noch meinen Master. Also ich hoffe, dass ich nächstes Jahr im Sommer dann meine Masterarbeit einreichen kann. Und
über ein noch nicht näher spezifiziertes Thema oder hast du schon eins?
Nee, also ich habe viele Ideen und ich muss, glaube ich, jetzt mich wirklich bald mal auch ransetzen und das so ein bisschen für mich auch sortieren. Aber das Thema an sich interessiert mich natürlich schon sehr. Also da gibt's, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man dann nochmal tiefer einsteigt und schaut, was hat's da auf sich mit diesen Geschlechterunterschieden. Und vielleicht schaue ich mir das mal nochmal näher an oder was auch immer. Also nochmal schauen, muss ich mir dann noch überlegen. Und wenn das alles soweit klappt, hoffentlich, dann möchte ich noch promovieren. Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch in der Forschung bleiben.
Ja, ja. Weil dich das ganze Thema so gecatcht hat irgendwie, oder?
Ja, also dieser ganze Forschungsprozess. Also das hat so Spaß gemacht irgendwie. Und von vorne erstmal die Idee zu entwickeln und zu gucken, wie kann ich das messen und das dann bis zum Ende auch dann durchzuziehen und auch tatsächlich diese ganzen Herausforderungen auf dem Weg dahin. Also ich finde das total spannend, ich finde das super cool, weil man lernt halt immer was dazu. Man entwickelt sich da irgendwie immer weiter und Forschung ist schon toll.
Ja. Ja, das könnten wir fast schon als Schlusssatz nehmen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, also an die junge Generation, Schaut euch mal die Soziologie an.
Sagt jemand, der
spannendes Thema.
Noch ein bisschen Eierschale auf dem Kopf hat.
Ja,
selber.
Total. Ja, man denkt manchmal schon selber, oh Gott. Ne? Also ja, ich freue mich sehr über diese Gelegenheit hier und ja, bin sehr froh, dass ich heute hier sein durfte.
Wir freuen uns auch, Lisa. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir sind am nächsten Freitag wieder da mit der nächsten Preisträgerin. Bis dahin, Ihnen und euch allen da draußen alles Gute, auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.